Deutschlandfunk. Der Tag.
Klar ist, es sind nicht die russischen Truppen, die dort bombardieren. Russische Truppen bombardieren keine Zivilisten. Da bin ich mir absolut sicher, hundertprozentig. Alles, was dort getan wird, wird von unseren Truppen richtig gemacht. Und zur rechten Zeit. Ich unterstütze Putin sehr und denke, dass all dies richtig ist.
Das ist Dimitri. Dimitri ist so um die 40 und es ist eine von vielen Stimmen aus Russland, aber offenbar eine repräsentative. Über 70% der russischen Bevölkerung unterstützen die sogenannte militärische Spezialoperation. So wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in Russland ja offiziell genannt. Das sind Zahlen aus einer Umfrage aus dem April vom Levada-Zentrum. Das ist ein russisches unabhängiges Meinungsinstitut. Und das passt thematisch gut zu einer Mail, die uns vor kurzem erreicht hat. Ob wir uns im Podcast mal angucken könnten, wie die russische Bevölkerung eigentlich zu diesem Krieg steht und wie die russische Propaganda eigentlich funktioniert. Das machen wir heute in der aktuellen Ausgabe vom 10. Mai. Außerdem sprechen wir gleich über die Jahresbilanz rechter Gewalt und Corona-Leugner-Gewalt. 5 Menschen sind im vorigen Jahr von Corona-Leugnern getötet worden. Der bekannteste Fall ist wahrscheinlich der Mord an einem jungen Mann an einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Der Täter gilt als Corona-Leugner, hat sich seit mehreren Jahren in rechten und rassistischen Milieus bewegt und trotzdem wird diese Tat von den Behörden nicht als rechte Gewalt eingestuft. Warum das so ist, was sich verbessern müsste, auch darüber wollen wir sprechen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
Ich weiß, dass sie dem Fernsehen glauben. Deshalb versuche ich, sie sehr vorsichtig und taktvoll, ohne Geschrei, mit Informationen aus erster Hand zu versorgen. Dass meine Freundin Kharkiv verlassen musste. Dass meine Freunde in Lviv jetzt Luftalarm hören. Solche Sachen. Denn wenn ich ihnen einen Artikel vorlegen würde, würden sie dem eh nicht glauben. Solche persönlichen Geschichten sind gegen die Propaganda viel effektiver, denke ich, als irgendwelche unabhängigen Medien.
Sagt Marina Antonova. Sie ist Künstlerin und sie trägt, das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen durch das, was sie sagt, sie trägt da einen inneren Kampf aus. Wie kann sie ihren Freundinnen und Freunden, ihren Verwandten, die der russischen Staatspropaganda glauben, wie kann sie denen vermitteln, was in der Ukraine passiert, dass Russland dort einen Krieg führt? Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass uns eine Mail erreicht hat von Paula, Grüße an dieser Stelle, die viele Fragen gestellt hat in Bezug auf Russland. Was macht die Propaganda mit den Menschen? Unterstützt wirklich ein Großteil der russischen Bevölkerung diesen Krieg? Und wozu führen die harten Sanktionen gegen alle, die sich gegen diesen Krieg stellen? Es führt auf jeden Fall dazu, dass die Menschen weniger oder kaum noch über diesen Krieg sprechen. Und ja, das tun sie eben auch aus Angst, aber nicht nur. Marta Wilczynski ist für die ARD in Moskau. Sie berichtet auch für uns und ich konnte ausführlich mit ihr über all diese Fragen sprechen. Marta, wie war das denn eigentlich für dich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über den Krieg in der Ukraine?
Naja, man kann jetzt nicht unbedingt auf die Leute zugehen und fragen, was halten sie vom Krieg? Vor allem, weil der Krieg ja hier offiziell militärische Spezialoperation genannt werden muss. Aber das wäre natürlich so etwas, da laufen alle direkt weg. Ich habe es in erster Linie so gemacht, dass ich andere Themen, die mich auch interessierten, nach vorne geschoben habe. Also das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel ein Stück über Sanktionen gemacht, da habe ich die Leute einfach gefragt, wie viel ihr letzter Einkauf gekostet hat. Oder wenn es so um generell die Stimmung im Land ging, habe ich einfach gefragt, wie ist bei Ihnen die Stimmung heute und bin dann darüber dann auf die Frage gekommen, was halten Sie denn von den Ereignissen in der Ukraine? Auch da drückt man sich erst einmal vorsichtig aus und dann kommt eben oft die Überraschung. Es gibt natürlich die Leute, die dann sofort sagen, kein Kommentar. Viele sprechen, manche sagen dann sofort, ja, welche Ereignisse, Krieg ist Krieg und sagen dann, was sie davon halten und dann gibt es eben die, die sagen, das ist richtig. Russland sei lange genug von NATO und dem Westen bedroht worden und die Ukraine sei nur ein Vasallenstaat und deswegen müsse man da durchgreifen. Und dann gibt es aber auch die, die sich dann kritisch äußern und das dann auch in diversen Abstufungen, je nachdem, wie viel sie sich zu sagen trauen.
Wird denn überhaupt noch gesprochen über den Krieg oder wird eher geschwiegen? Also ich meine jetzt eher so die Gespräche, weiß ich nicht, auf der Straße, im Alltag, beim Einkaufen oder so. Was bekommst du damit?
Das hat sich tatsächlich verändert. In den ersten Tagen war es so, man hat überall das Wort Krieg gehört, weil im Alltag benutzt natürlich niemand den Terminus militärische Spezialoperation. Ja. Und ich mache das jetzt fest am Taxifahren. Anfangs war es so, man ist eingestiegen und sprudelte aus den Taxifahrern sofort raus, auch egal, welche Einstellung sie hatten. Sie hatten einfach das Bedürfnis, darüber zu reden. Jetzt ist das nicht so. Man setzt sich rein und es ist wirklich ein absolut angespanntes Schweigen. Gerade auch, wenn ich noch mit jemandem fahre und wir vielleicht Deutsch sprechen, dann ist so erst recht, oh, jetzt sitzen auch noch Ausländer. Also man merkt so, es ist wirklich diese Art von Schweigen eingekehrt. Auch bei Leuten, was sie mir erzählen, ist es immer schwieriger, auch im privaten Umfeld zu sprechen. Also dieses Thema spaltet auch Freundschaften, Familien. Und interessant fand ich, um mal wieder auf die Umfragen zurückzukehren, ich habe in St. Petersburg ein älteres Paar vor dem Mikrofon gehabt und sie dann auch gefragt, wie sie denn überhaupt darüber sprechen. Und dann sagte mir die Frau so, nee, also jetzt auf Feiern, wenn man eingeladen ist, überhaupt nicht, weil man will ja nicht die Feier kaputt machen. Aber naja, vielleicht ein bisschen später, wenn dann doch die Männer schon was getrunken haben, dann diskutieren sie schon. Aber man achtet eben sehr darauf, mit wem und in welcher Art man darüber spricht. Und tatsächlich, manchmal ist es interessanter zu beobachten und hinzuhören, was die Leute nicht sagen, anstatt was sie sagen.
Jetzt gibt es ja diese ja relativ aktuelle Umfrage aus dem April vom Levada-Zentrum. Also das ist ein russisches unabhängiges Meinungsinstitut. Und diese Umfrage zeigt eben, rund 74% der Bevölkerung der Russischen unterstützt diese sogenannte Spezialoperation, also den Krieg. Ich habe mich gefragt, wie aussagekräftig ist denn eigentlich so eine Umfrage? Gerade weil du ja auch noch mal erklärt hast, man ist sehr vorsichtig, zu wem man was sagt. Ja, eben auch wegen der Repressalien, die dann drohen.
Ja, wir haben das tatsächlich auch den Leiter des Levada-Instituts gefragt, Denis Volkov, der diese Studie durchgeführt hat. Und er selbst sagt, dass Umfragen im Moment sehr schwierig sind, weil gerade in so einer Krisensituation es so etwas gibt. Er nannte das situative Unterstützung. Also die Frage, die das Institut gestellt hat, ist, unterstützen Sie die Aktivitäten der russischen Armee in der Ukraine? Und dann gab es diese Abstufungen. Ja, eher ja, nein, gar nicht. Und die Leute, die eher ja geantwortet haben, viele von denen haben von sich aus, also ohne dass man danach gefragt hat, dann gesagt, naja, wissen Sie, also vielleicht unterstütze ich nicht alles und auch nicht politisch, aber nun haben wir diese Krise und da kann man doch nicht so, also dass da sich die Leute schon anfingen zu rechtfertigen. Und laut der Studie sind es dann eher 50%, die voll und ganz dahinter stehen, und dann diese 25 bis 30, die eher situativ sind. Nur auch da sagte er, die Leute antworten eher das, wovon sie glauben, dass es konform ist, drücken wir es mal so aus.
Das heißt, das Stimmungsbild dann doch nicht so ganz einheitlich, oder muss man ehrlicherweise sagen, man kann es eigentlich nicht zu 100% abbilden?
Ja, es ist auch insofern schwierig, als dass man auch noch beleuchten muss, auf welcher Basis die Menschen diese Unterstützung äußern. Also wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die das gut fanden, was in der Ukraine geschieht, dann ging es nie darum, also beziehungsweise um die Dinge, die wir so aus den Nachrichten kennen, sondern was man hier im Fernsehen sieht, ist, dass es eben eine gezielte militärische Spezialoperation ist zum Schutz der Menschen im Donbass, die über Jahre von vermeintlichen Nazis und Faschisten aus der Kiewer Regierung drangsaliert worden sind. So, ich meine, wir hatten 8 Jahre diesen Krieg im Osten der Ukraine und gerade entlang der Konfrontationslinie ist in diesen 8 Jahren auch immer geschossen worden. Hier aber in den russischen Medien viel häufiger das Wort Genozid sogar, der da vermeintlich im Osten der Ukraine veranstaltet wurde oder zumindest vorbereitet wurde. Und wenn die Menschen das gutheißen, dann oft eben aus so einer Haltung heraus, man kann diese Menschen da doch nicht alleine lassen, man muss sie unterstützen, man muss ihnen helfen und der Putin tut das jetzt eben. Also wenn man eben Leute fragt, die das gut finden, dann muss man immer noch mal so ein bisschen, also wirklich fragen, was wisst ihr denn, was genau findet ihr gut, um daraus zu erfahren, was deren Bild überhaupt ist.
Da sind wir dann auch schon wieder beim nächsten Thema, also Propaganda, russische Staatspropaganda, die Hauptinformationsquelle in Russland ist das Staatsfernsehen. Das heißt, erklär uns nochmal, wie wird da über diesen Krieg berichtet oder eben auch nicht berichtet?
Also tatsächlich wird dieses Bild transportiert, dass es eben, dass die Ukraine von Faschisten und Nazis regiert wird und man müsste eben diese stürzen. Putin sprach in seiner Ansprache, als er eben diese sogenannte Militäroperation begann, auch von einer Entnazifizierung der Ukraine. Und wir haben das auch jetzt gemerkt am Tag des Sieges, der gestern in Russland gefeiert wurde, dass Putin dann nochmal diesen historischen Bogen geschlagen hat, dass ja damals die Rote Armee den Faschismus in Europa besiegt hat und dass es jetzt Russlands, ich zitiere, heilige Pflicht sei, das auch jetzt weiter zu tun, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sich der Faschismus in Europa eben nicht ausbreiten könnte. Also man packt die Leute eben auch hier an ihren patriotischen Gefühlen, weil tatsächlich der Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland, das ist hier was ganz Großes. Jedes Jahr wird dieser 9. Mai groß gefeiert und natürlich weiß man im Kreml, dass das etwas ist, wo man sich die Unterstützung holen kann. Allerdings, wenn man die Leute jetzt auch fragt, selbst die, die das unterstützen, die sagen ja alle, Krieg ist schlecht, sie wollen keinen Krieg. Das heißt, sie glauben auch eben nicht, dass das ein großflächiger Krieg ist. Sie kriegen ja von vielen Angriffen so gesehen ja auch gar nichts mit, weil das hier über die Medien nicht transportiert wird. Sie denken tatsächlich, da sind Helden am Werk, die die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine befreien.
Das erfüllt dann natürlich auch einen gewissen Sinn und Zweck, diese Propaganda. Also bewusst den Verstand verschließen, so nenne ich es jetzt einfach mal, bewusstes Weggucken gegenüber der Tatsache, dass man auch was anderes wissen könnte, sich informieren könnte. Frage ist nur, geht das überhaupt noch über andere Medien in Russland? Ist es möglich?
Das wird tatsächlich immer schwieriger, weil sich hier Gesetze immer mehr verschärfen. Es gibt ein neues Anti-Fake-Gesetz, man kann es auch einfach als Zensurgesetz bezeichnen, das es verbietet, Falschaussagen über die Tätigkeiten der russischen Armee im Ausland zu treffen. Das heißt, man kann in der Theorie nur noch offizielle Quellen zitieren, nämlich die des Kreml. Und sobald man etwas sagt, was auf anderen Quellen beruht, könnte der Kreml sagen, nein, das ist eine Falschaussage und kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Es gibt auch ein neues Gesetz bezüglich der Diskreditierung der russischen Armee. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand zum Frieden aufruft oder sagt nein zum Krieg, dann würde man auch da die Armee diskreditieren, weil es A, kein Krieg ist, oder wenn man sagt einfach nur, wir sind für den Frieden, dann würde man ja dagegen sein, was die machen. Also auch das kann auch schon als Diskreditierung gewertet werden. Diese Gesetze sind komplett schwammig und ich habe mit einer Journalistin hier in Russland gesprochen, die gesagt hat, die sind ständig mit Juristen in Kontakt, die aber selber nicht wissen, was Sache ist, was man überhaupt darf, noch nicht darf. Das heißt, die Medien, die noch arbeiten, die sind sehr vorsichtig. Viele sind aber tatsächlich schon weg, weil es auch von der Medienaufsichtsbehörde schon das direkte Verbot gab, Worte wie Angriff, Invasion etc. zu verwenden. Wer entsprechende Beiträge nicht entfernt hat, ist gesperrt worden, blockiert worden. Sowas wie der Fernsehsender Dorsch, der hier sehr groß war, was, wenn wir an Medien, an kremlkritische Medien denken, oder der Radiosender Echo Moskwy, die haben daraufhin von sich aus zugemacht. Die Novaya Gazeta, auch eine sehr renommierte Zeitung, hat gesagt, sie machen nicht weiter, bis das alles nicht vorbei ist. Also man merkt einfach, es wird immer schwieriger, sich da auch anderweitig zu informieren, auch wegen diverser Internetblockaden.
Gibt es denn überhaupt noch eine Möglichkeit in Russland, sich gegen diesen Krieg zu positionieren, ohne jetzt mit harten Strafen rechnen zu müssen? Ich denke daran, dass es ganz zu Beginn dieses Kriegs ja eben auch Menschen gegeben hat, natürlich jetzt nicht Hunderttausende, aber eben doch einige, die zum Beispiel zum Protestieren auf die Straße gegangen sind. Ist das nach wie vor der Fall oder ist das eigentlich komplett weg, weil die Angst einfach so groß ist von der Bestrafung?
Es gibt tatsächlich so gut wie gar keine Proteste mehr. Diese ganzen Anti-Fake-Gesetze, die gelten nicht nur für Medien, die gelten für Privatpersonen auch. Also das heißt, jeder Protest gegen einen Krieg könnte schon eine Strafe nach sich ziehen und zieht auch Strafen nach sich. Also es sind viele Menschen, haben zumindest schon Geldstrafen dafür zahlen müssen, dass sie mit einem Schild rausgegangen sind oder eben die Farben der ukrainischen Flagge anhatten. Das ist soweit auch alles schon passiert, oder zum Beispiel auch für Posts in sozialen Medien. Die Menschen sind deswegen vorsichtiger, trauen sich immer weniger. Es gibt immer noch die, die rausgehen, aber das hat sehr oft Konsequenzen. Aber selbst wenn man nicht mit juristischen Strafen rechnen muss, dann gibt es immer jetzt noch Leute, die meinen, im Sinne des Kreml das Richtige zu tun. Das heißt, es gibt Angriffe. Ich habe gestern erfahren, dass eine Frau, eine Kunstaktivistin, mit der wir neulich gesprochen haben, gestern angegriffen wurde von Unbekannten, als sie mit ihren Plakaten demonstrieren wollte. Die sind ihr dann aus der Hand gerissen und zerrissen worden. Der Chefredakteur der Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, der ja den Friedensnobelpreis bekommen hat, der ist vor wenigen Wochen im Schlafabteil eines Zuges angegriffen worden. Der ist mit Farbe übergossen worden und angeblich hat einer der Angreifer gerufen, das ist für unsere Jungs in der Ukraine, weil er sich sehr, sehr kritisch eben gegen die Kampfhandlungen geäußert hat. Und da muss man natürlich auch sagen, woher wussten diese Leute, in welchem Schlafabteil er sich da gerade aufhält. Also man merkt tatsächlich, selbst wenn die Repressionen nicht offiziell vom Staat kommen, dann gibt es andere Wege, Druck auf die Leute hier auszuüben.
Marta, ich weiß von dir, dass du auch mit einer Psychologin gesprochen hast über diese Gesamtsituation. Merkt die eigentlich auch eine Verunsicherung bei ihren PatientInnen?
Ja, wir haben tatsächlich mit ihr gesprochen. Wir sind auf das Thema gekommen, weil wir irgendwo gelesen haben, dass die Nachfrage nach psychologischer Betreuung nach dem 24. Februar wohl immens angestiegen ist. Und das hat sie uns bestätigt. Also sie sagte, sie hat viel mehr neue Patienten und auch ihre Kollegen beobachten das. Also es gibt da noch keine offizielle Erhebung, aber so aus der Praxis sagte sie, kann man das schon ablesen. Und auch die Art des Bedarfs habe sich verändert. Also sie sagte, früher ging es um diese klassischen Themen, die mit der eigenen Lebens- oder Familiengeschichte zu tun hatten. Jetzt kommen Leute wirklich mit akuten Stresssymptomen, mit akuten Angststörungen. Es geht sehr viel einerseits um natürlich das Verarbeiten schrecklicher Bilder, die sie sehen. Nicht, weil sie eben hier das Fernsehen gucken, sondern weil sie auch Freunde und Familie in der Ukraine haben und an entsprechendes Material kommen und überhaupt dass man sich Sorgen um seine Freunde und Familie machen muss im Nachbarland. Aber das andere ist natürlich auch die Ungewissheit über die eigene Zukunft. Gerade junge Leute wissen nicht, was demnächst kommen wird. Also die Sanktionen wirken sich ja jetzt schon aus, dass viele ausländische Dienste nicht mehr erreichbar sind. Sie können gar nicht mehr so reisen wie früher. Alles wird teurer. Sie drohen, ihre Jobs zu verlieren, weil ausländische Firmen abziehen. Also auch das ist natürlich ein immenser Stress, was die Leute hier zusätzlich belastet. Und auf der anderen Seite greift wieder so ein, sie nannte es post-sowjetischer Schutzmechanismus, dass gerade die Leute, die Generation 40 plus, die den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt hat und auch schon viele Verlusterfahrungen gemacht hat, dass die jetzt sich einigeln und eher in diese Abwehrhaltung gehen mit, ach ja, wird schon alles gut werden, Hauptsache es geht schnell vorbei, den Rest überstehen wir schon.
Marta, dann danke ich dir sehr, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast, dass du nach wie vor da bist, dass du mit Menschen sprechen kannst und uns hier im Podcast daran teilhaben lässt. Danke dir.
Gerne.
In Berlin hat es heute direkt mehrere Termine gegeben, die Extremismus zum Thema hatten. Zum einen Nancy Faeser, die Innenministerin, die hat den Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität für 2021 vorgestellt. Das Ergebnis, politisch motivierte Straftaten nehmen zu. Gegenüber 2020 hat das BKA, das Bundeskriminalamt, einen Anstieg der Fallzahlen um 23% registriert. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, auch der hat eine Studie vorgestellt. Da ging es darum, wie verbreitet Antisemitismus ist in Deutschland. Und dann hat es noch die Jahresbilanz rechter Gewalt 2021 und Corona-Leugner-Gewalt gegeben. Und um die soll es jetzt gehen. Ich konnte darüber sprechen mit Heike Kläffner. Die ist Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und der Verband hat mitgewirkt am Monitoring. Das heißt, die haben eben nochmal geguckt, wie viele Angriffe, wie viele Betroffene rechter Gewalt hat es gegeben. Frau Kläffner, die Jahresbilanz beinhaltet rechte Gewalt und Corona-Leugner-Gewalt. Warum fassen Sie das zusammen?
Wir haben gesehen bei der Auswertung der Gewalttaten, die unsere Beratungsstellen in 2021 registriert haben, dass es eine große Zunahme an Gewalt, insbesondere gegen politische GegnerInnen, gab, überwiegend verübt durch Corona-Leugner und Anhänger von antisemitischen und rassistischen Verschwörungsideologien. Und wir müssen ja auch uns vor Augen führen, in 2021 sind 5 Menschen bei Tötungsdelikten durch rechte Corona-Leugner, durch Anhänger von antisemitischen und rassistischen Verschwörungsideologien ermordet worden. Und das ist ein Ausmaß an Gewalt, an Bedrohung, an Körperverletzungsdelikten gegen Journalistinnen, gegen Demonstrantinnen bei dem Querdenken und Corona-Leugner. Demonstrationen, aber auch gegen KommunalpolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, was es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben hat.
Nancy Faeser hat ja heute auch ihre Zahlen vorgestellt und da setzt ja im Prinzip auch die Kritik des Verbandes an. Sie benennen als Problem die Untererfassung rechter Gewalt. Es gibt die PMK, so heißt das im Fachjargon, also die politisch motivierte Kriminalität, so heißt das offiziell. Was meinen Sie denn eigentlich dann genau damit, wenn Sie sagen, da gibt es eine Untererfassung? Können Sie uns das genauer erklären?
Wenn wir uns die Zahlen rechter Gewalttaten, rassistischer Gewalt und antisemitisch motivierter Gewalt in den letzten 10 Jahren anschauen, dann sehen wir einen sehr großen Anstieg, insbesondere von rassistischen Gewalttaten ab 2015, 2016. Und wir sehen auch, dass quasi täglich 3 bis 4 Menschen Opfer dieser Angriffe werden, oft im Wohnumfeld, also durch Nachbarn, auf dem Schulweg, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg an die Universität, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass das Ausmaß von rechten und rassistischen Gewalttaten, das nicht von der Polizei, also in den jeweiligen Bundesländern erst einmal, auch als politisch motiviert erfasst wurde, immer größer geworden ist. Und in diesem Jahr ist es so, wir sind ja im Moment nur in der Lage, verlässliche, unabhängige Zahlen für die Hälfte der Bundesrepublik zu liefern, dass wir aber in diesen 9 Bundesländern, die wir anschauen, über 1390 rechte Gewalttaten registriert haben. Und das BKA und das Bundesinnenministerium kommen für die gesamte Bundesrepublik im gesamten Jahr 2021 lediglich auf unter 1000 rechte Gewalttaten. Und da muss man einfach sagen, die Polizeien der Länder, die dafür zuständig sind, die Gewalttaten, die sich dort jeweils ereignen, richtig zu kategorisieren, haben großen Nachholbedarf zu erkennen, was rechte Gewalt ist.
Aber woran liegt das? Vielleicht können Sie das noch mal deutlicher machen, um einfach zu verstehen oder vielleicht auch um Ihre Argumentation zu verstehen. Warum, so interpretiere ich das jetzt einfach, was Sie gerade gesagt haben, warum Ermittlungsbehörden, LKA, BKA eben aus Ihrer Sicht zu wenig oder nicht gut genug kategorisieren?
Ich mache es mal am Beispiel der 2 Tötungsdelikte durch rechte Corona-Leugner, Pandemie-Verharmloser deutlich. In Idar-Oberstein ist im September letzten Jahres der junge Tankstellenmitarbeiter Alex W. von einem Mann erschossen worden, als Alex W. versucht hat, die Maskenpflicht, damals zu Recht galt, durchzusetzen in seiner Tankstelle. Und dieser Mann, das wissen wir jetzt, das ist in der Beweisaufnahme des Prozesses am Landgericht Bad Kreuznach sehr deutlich geworden, der ja auch noch läuft, dieser Mann ist schon seit Jahren Anhänger rechter Verschwörungsideologien, der glaubt, dass beispielsweise George Soros quasi insgeheim die Welt regiert und von der Pandemie profitiert. Der glaubt auch daran, dass angeblich Deutschland durch Menschen schwarzer Hautfarbe überfremdet würde, etc. etc. Und der hat diese Ansichten auch ganz offensiv geteilt. Und er hat auch eingeräumt, dass er Alex W. getötet hat, stellvertretend für PolitikerInnen, die er für die Corona-Pandemie-Maßnahmen verantwortlich machte, also stellvertretend für Angela Merkel, für den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber an die sei er eben nicht herangekommen. Wir haben also alle klassischen Elemente in einer rechten Gewalttat, eines rechten Tötungsdelikts. Die Opferauswahl, die Tat als Botschaftstat und ein Täter, der eindeutig über Jahre hinweg in rechten verschwörungsideologischen Milieu verkehrt ist und sich dort aufgehalten hat und aus seiner Meinung auch gar keinen Hehl gemacht hat. Und dennoch wird Alex W. nicht von staatlicher Seite als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt, sondern das LKA Rheinland-Pfalz und derzeit auch das Bundesinnenministerium sagen, ja, Alex W. ist durch einen Corona-Leugner getötet worden, aber das Motiv sei unbekannt. Also er wird einsortiert in eine Kategorie, die das Bundesinnenministerium geschaffen hat, politisch motivierte Gewalt, Tatmotiv unbekannt.
Aber
und
wie,
das
wie,
ist falsch.
Ja, wie erklären Sie sich das denn, dass diese Kategorisierung von den Behörden dann eben auf diese Art und Weise vorgenommen wird, wenn doch die Beweislage, so wie Sie es gerade geschildert haben, wir konnten das auch schon in den Medien nachlesen, doch ganz offensichtlich eine andere ist?
Ich glaube, wir haben es hier mit einem Bündel von Faktoren zu tun, die den Polizeien der Länder und dann auch dem BKA den Blick darauf verstellen, rechte Gewalt auch als rechte Gewalt zu benennen. Der eine Faktor, wenn wir jetzt auf die Corona-Leugner-Bewegung schauen, ist, dass offensichtlich immer noch nicht anerkannt wird, dass rechte, rassistische und antisemitische Gewalttäter auch lange Haare haben können, bunte Klamotten tragen können, Hippie-Musik hören oder beispielsweise ganz normal daherkommen. Familienväter, Mütter, klassische Hausfrauen etc. Noch immer ist dieses Bild vorherrschend bei rechten Gewalttätern, müsse es sich um den Nazi-Skinhead der 1990er Jahre handeln, idealerweise jung und idealerweise bildungsfern. Das ist schon lange nicht mehr die Realität. Und wir haben das ja auch schon in der Welle rassistischer Gewalt 2015, 2016 gesehen, wo die Bandbreite der Täter und Täterinnen, die Heime angegriffen haben, die Geflüchtete auf offener Straße zusammengeschlagen haben, einfach viel, viel größer war als das, was in den 1990er Jahren klassischerweise als rechte Gewalttäter angesehen wurde. Oder schauen wir nach Hanau und auch nach Halle. Beide Attentäter, die so viele Menschenleben
ausgelöscht haben.
Leben, mhm. Ja, genau. Also die so vielen Menschen das Leben genommen haben, sind Männer, die in den Kategorien von rechten Gewalttätern erst einmal, die Behörden haben, erst einmal gar nicht reinpassen. Erst beim zweiten Blick wird deutlich, der Attentäter von Hanau hat über Monate rassistische, rechte, antisemitische, verschwörungsideologische Traktate und Aufrufe geteilt. Und auch erst seit dem Prozess ist deutlich geworden im Fall des Halle-Attentats, dass der Attentäter ganz offen antisemitisch in seiner Familie die Shoah geleugnet hat, ganz offen rassistisch war, dass alle in seinem Umfeld wussten, wie sein Weltbild war. auch er wäre in diesem Raster, der klassische Täter der 1990er Jahre, niemanden aufgefallen. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, dass wir auch sehen, dass es bestimmte Bundesländer gibt, die ganz offensichtlich eine Polizei haben, die sich schwer damit tut, zu sagen, ja, wir haben ein Problem mit rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Frau Kläffner, ich verstehe Sie also richtig. Das ist im Endeffekt ja auch Ihre Forderung, dass die Ermittlungsbehörden, sei es jetzt Polizei, sei es LKA, BKA, auf welcher Ebene dann auch immer, dass sich da etwas ändern müsste in der Kategorisierung. Warum wäre eine genauere Kategorisierung denn wichtig?
Letztendlich, und das hat Said Idris Hashemi, der Bruder des in Hanau ermordeten Nessa Hashemi und auch selbst Überlebender des rassistischen Attentats von Hanau, sehr deutlich heute bei der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, nur dann, wenn man wirklich erkennt, was Rassismus ist, wenn man die Dinge wirklich beim Namen nennt, nur dann kann auch eine erfolgreiche Strafverfolgung, eine erfolgreiche Bekämpfung von Rechtsextremismus stattfinden.
Frau Kläffner, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und fürs Erklären.
Sehr gerne.
Falls Sie sich gefragt haben beim Gespräch mit Frau Kläffner, zwitschern da denn tatsächlich die ganze Zeit im Hintergrund Vögelchen? Ja, genauso ist es gewesen. Kleine Spatzen in einem Berliner Hinterhof. So ist das eben manchmal aus dem Homeoffice. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Das war der Tag für heute, für den 10. Mai. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.